das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Der schwarze Freitag steckte den Wertpapierhändlern weltweit noch in den Knochen. Da begann die neue Woche mit der bangen Frage, würde heute dann noch gleich ein Montag voller Panik folgen? Ja, und weil es durchaus vorkommen kann, dass nach einem verlustreichen Ende einer Woche an den Börsen die neue erstmal so weitergeht, rutschten die Werte von Asien über Europa bis zu den USA erstmal erneut weiter ab. Der deutsche DAX etwa zeitweise um 10%. Nach wie vor sorgt die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump für Nervosität, für Angst vor einem weiteren Crash. Allerdings, nach einem wilden Hin und Her, fiel der Verlust am Ende beim DAX nicht ganz so dramatisch aus. Wenn auch immer noch mehr als 4% Minus. Über turbulente Zeiten an den Börsen und welche Folgen das hat, Janine Hildmann.
Die asiatischen Börsen machen heute früh den Anfang der weltweiten Talfahrt. Schnell ist vom Panic Monday die Rede. Es kommt zu Kurseinbrüchen, egal ob in Tokio, Shanghai oder Hongkong. Frankfurt am Main, heute Morgen 9 Uhr. Innerhalb der ersten Minuten rauscht der DAX um über 10% ab, auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar. Der Handelsbeginn, nichts für schwache Nerven.
Ich schaue darauf mit schlechten Gefühlen insgesamt, also es sieht nicht so gut aus.
Wir haben Gott sei Dank vorher schon noch mit gutem Gewinn abgestoßen.
Der Kurseinbruch war keine Überraschung. Nachdem Donald Trump vergangene Woche die US-Zölle angekündigt hatte, reagierte am Freitag China. Man werde Gegenzölle in Höhe von 34% zusätzlich erheben. Zu dem Zeitpunkt waren die asiatischen Börsen schon geschlossen. Dieser Schock wurde heute an den Finanzmärkten nachgeholt. Die Angst vor einem großen Handelskonflikt wächst.
Das ist ein Flächenbrand, den Trump mit seiner sehr willkürlichen Zollpolitik auslöst. Und keiner weiß ganz genau, wie man damit umgehen soll. Soll man hart bleiben wie China? Soll man verhandeln wie Europa? Und diese Unsicherheit trifft die Märkte sehr, sehr hart.
An der Wall Street ist die Unsicherheit offensichtlich. Der Dow Jones startet wieder einmal im Minus, zeigt dann heftige Pendelbewegungen, als das Gerücht aufkommt, das Weiße Haus würde eine 90-Tage-Zollpause planen. Nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten am 5. November vergangenen Jahres war die Freude bei Anlegerinnen und Anlegern zunächst groß. Seit Bekanntgabe der US-Zölle ist der amerikanische Leitindex im Sinkflug.
Die Börsianer versuchen irgendwie ein neues Gleichgewicht zu finden. Sie versuchen irgendwie herauszufinden, wie sieht denn die Welt jetzt nach dieser Zollankündigung aus. Und da versucht man sich zu positionieren. Die einen denken, das ist zeitlich und wird irgendwie besser werden. Die anderen gehen davon aus, dass die amerikanische Wirtschaft in eine Rezession fallen wird und die gesamte Weltwirtschaft eventuell folgt.
Den Tag auf dem Börsenparkett in Frankfurt wird hier so schnell niemand vergessen. Der DAX schließt mit 4% im Minus ab. Es könnte nicht der letzte verlustreiche Börsentag gewesen sein. US-Präsident Trump hat bereits mit weiteren Zöllen gegen China gedroht.
Ja, dahin schalten wir jetzt ans Frankfurter Börsenparkett. Markus Gürne dort. Markus, nach diesen drei so verlustreichen Tagen, Ende vergangener Woche und heute, war es das jetzt erstmal oder geht man an der Börse davon sehr viel weiteren Kursverlusten aus?
Ja, das wird maßgeblich davon abhängen, wie die drei großen Handelsräume USA, China und Europa miteinander umgehen. China hat am Freitag mit Gegenzöllen in Höhe von 34% auf Trumps Zölle reagiert und nun droht Trump China weitere an. Das klingt ja nach Eskalation und die europäische Antwort auf die US-Zölle, die klingt sowohl nach Verhandeln als auch nach der Möglichkeit der Vergeltung. Die Stimmung bei Investoren und an den Börsen, die werden sich beruhigen, wenn gesprochen und verhandelt am Ende Ergebnisse erzielt werden. Wenn es aber weiter eskaliert, dann steigen die Ängste vor einer weltweiten Rezession an und entsprechend werden die Börsen dann weiter sinken. Klar ist also, die Achterbahnfahrt, die wir bisher gesehen haben, die kann wohl durchaus weitergehen.
Aber gerade beispielsweise der DAX, der kam ja jetzt auch von einem recht hohen Niveau. War das letztlich dann nicht mehr als nur eine Art Kurskorrektur?
Ja, das vergangene Börsenjahr war ein ausgesprochen gutes und seit Jahresbeginn 25 gab es Kursgewinne von bis zu 18%. Analysten und Ökonomen hatten schon länger tatsächlich eine Korrektur an der Börse erwartet. Das ist auch ganz normal und es gehört zum Zyklus am Finanzmarkt. Ungewöhnlich war aber eben diese rasante Geschwindigkeit nun binnen drei Handelstage. Normalerweise dauert das länger und es kündigt sich auch eher an. Aber da hat jetzt Donald Trump einfach in sehr, sehr kurzer Zeit erstmal einfach auch radikal den Stecker gezogen.
Was raten Experten den Anlegerinnen und Anlegern da jetzt also?
dass es keine besonders gute Idee ist, an solchen Tagen die Verluste auch noch zu realisieren, sprich aus dem Buchwert, der da ja nur erstmal steht, einen richtigen Verlust zu machen. Und davon raten Experten wirklich deutlich ab. Im Gegenteil raten Ökonomen und Analysten dazu, entweder das dicke rote Minus im Depot einfach mal nicht mehr anzusehen, aber im Markt zu bleiben. Und wer mutig ist, und das waren heute einige, das konnte man ja am Ende bei diesem kleineren Minus beim DAX sehen, traut sich wieder in den Finanzmarkt hinein und kauft Anteile zu deutlich günstigeren Preisen als beispielsweise vor einer Woche noch. Wer Zeit hat und an das investierte Geld nicht muss, sollte abwarten. Der Blick in die Geschichte übrigens und der Vergleich zu anderen Krisen, die es ja auch reichlich gab, zeigt, am Ende stehen die Chancen ziemlich gut, nicht nur heil, sondern mit einem Plus auch aus dieser Krise herauszugehen.
Markus, vielen Dank für die Informationen und Einschätzungen an die Börse in Frankfurt. Ja, dass dieser Zollschock aus den USA nicht nur Börsen durchrüttelt, sondern das Potenzial hat, Warenströme massiv zu stören und Wirtschaftsräume weltweit in eine Rezession zu schicken, ja, damit rechnen zunehmend mehr Wirtschaftsexperten. Vor diesem Hintergrund trafen sich heute nun die Handelsminister der Europäischen Union in Luxemburg, um zu beraten, wie die EU auf die amerikanischen Zölle reagieren sollte und welche Gegenmaßnahmen die USA wohl am härtesten treffen und so am ehesten zu einem Einlenken führen könnten. Tobias Reckmann berichtet.
Es war die Reihe der Tech-Milliardäre. Während Donald Trump im Januar den Amtseid ablegt, sitzen, gerade mal drei Reihen hinter ihm, die Chefs der wertvollsten Unternehmen des Landes. Neben Tesla auch die von Meta, Google und Amazon. Alle suchen die Nähe zu Trump und alle machen bislang gute Geschäfte in Europa, viele mit digitalen Plattformen. Da könnte man doch ansetzen, finden die Handelsminister der EU heute beim Treffen in Luxemburg. Es geht natürlich nicht nur um Waren, sondern auch um Dienstleistungen. Aber ich werde jetzt nicht spekulieren, welchen Dienst wir dabei ins Visier nehmen.
Das sind dann Maßnahmen, die weit über Zollpolitik hinausgehen. Sie haben eine breite Palette, sie schließen dann Digital Services, also Digitaldienste mit ein, haben dort aber ein weites Instrumentarium, viel mehr als nur über eine Digitalsteuer zu reden, und auch das muss vorbereitet werden.
Es könnte die großen Online-Plattformen der Konzerne treffen, Social-Media-Netzwerke, Suchdienste oder die App-Stores. Die EU könnte das Europageschäft dieser Dienste deutlich einschränken.
Das Instrument ist ein sehr scharfes Schwert. Es gibt einen großen Katalog an Maßnahmen, die man nehmen könnte. Angefangen von zum Beispiel Gebühren erlassen auf Meta, auf Amazon, wenn sie hier in Europa ihre Dienste anbieten, bis hin zu Lizenzentzug oder die Androhung des Lizenzentzugs. Also man kann hier wirklich an vielen Stellschrauben drehen und die Kosten erhöhen.
Das Instrument wäre wohl das letzte Mittel im Handelsstreit, falls die Verhandlungen scheitern. Doch die rechtlichen Hürden sind hoch. Es müsste bewiesen werden, dass Trump mit den Zöllen nicht nur den US-Markt schützen möchte, sondern gezielt politischen Druck auf Europa ausüben will. Und einige fürchten Nachteile, zum Beispiel Irland, wo die meisten amerikanischen Tech-Konzerne ihren europäischen Sitz haben und Steuern zahlen. Das wäre eine außergewöhnliche Eskalation in einer Zeit, in der wir eigentlich Deeskalation brauchen. Dieses Instrument ist die nukleare Option. Und doch, sie liegt auf dem Tisch. Harte Gegenmaßnahmen vorbereiten, gleichzeitig weiter verhandeln. Am Nachmittag dann das Angebot der Kommission. Zölle runter auf beiden Seiten des Atlantiks, zumindest für bestimmte Waren. Gemeinsam können wir einen wirklichen transatlantischen Marktplatz schaffen, der beiden nutzt. Wir haben angeboten 0% Zoll für 0% Zoll bei Autos und allen Industriegütern. Keine Zölle, Gegenzölle oder noch härtere Handelsbeschränkungen. Die Botschaft der EU lautet, es liegen alle Optionen auf dem Tisch.
Ja, wie das ankommt in den USA, das fragen wir jetzt unsere Korrespondentin Kerstin Klein in Washington. Kerstin, die EU schlägt also als Angebot die Abschaffung aller Industriegüterzölle vor. Wird sich Trump auf so einen Deal einlassen?
Das ist fraglich. Donald Trump, der hat sich gerade im Oval Office geäußert, wo er mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu zusammensitzt. Und da sagte er, viele Länder würden jetzt auf ihn zukommen und wollten verhandeln. Im Grundsatz sei er auch da offen. Aber er sagte auch nochmal ganz klar, zum Beispiel mit Blick auf die EU, die ziehen uns über den Tisch. Wir schützen sie mit der NATO, aber sie zocken uns ab. Oder mit Blick auf China, die ja jetzt Gegenzölle angedroht haben. Da sagt er, wir werden jetzt dann nochmal 50% draufschlagen. Das wären dann 104% Zölle. Also ja, Donald Trump Trump ist ein Dealmaker, das ist sein Kern. Aber bei diesen Zöllen, da scheint es tatsächlich so zu sein, dass es ihm ums Prinzip geht. Er sagt, die USA werden seit Jahren abgezockt. Ich bin der Präsident, der das ändern kann. Und das scheint es ihm wirklich ums Prinzip zu gehen.
Aber bei allen Folgen, die dieses Prinzip zu haben scheint, da kommt gar keine Kritik von den Republikanern seiner Partei zu diesen Zöllen. Die waren ja doch eigentlich immer die Partei des Freihandels.
Ja, doch, die mehrt sich. Es gibt im Prinzip drei Gruppen. Da gibt es die eine kleine Gruppe, die wie Trump davon überzeugt ist, dass die Zölle richtig sind. Dann gibt es eine große Gruppe, die, du sagst es, Partei des Freihandels, die Zölle für völlig falsch halten, die aber vielleicht zum Großteil jetzt gerade noch sagen, naja, wir geben Trump mal eine Chance, er kann beweisen, dass das funktioniert, die vielleicht auch darauf hoffen, dass er doch noch Deals schnürt und dann diese Zölle schon wieder weggehen. Aber es mehren sich die Stimmen derer, die sich jetzt auch offen dagegen aussprechen, die sagen, Zölle sind schlecht für uns. Und wenn diese Aktienkurse weiter runtergehen zum Beispiel, dann werden es sicher auch noch mehr sein, die da offen gegen Donald Trump auch sich aussprechen und sagen, Zölle ist eigentlich nicht das richtige Mittel hier.
Und wie reagieren jenseits der Politik die Menschen, die Stimmung im Land, wie reagieren die in den USA auf diese Situation insgesamt?
Ja, das war ja bis jetzt eine sehr abstrakte Diskussion. Und wenn es um die Preise geht, also wenn Güter jetzt wirklich teurer werden durch diese Zölle, wenn die dann eben ab Mittwoch auch noch weitere Zölle in Kraft treten, das sind Dinge, die spüren die Menschen hier noch nicht. Das dauert noch ein bisschen, bis das neue Mobiltelefon oder das neue Auto wirklich teurer wird. Aber was die Leute hier sehr konkret merken, das ist dieser Absturz an den Aktienmärkten. Es gibt hier ja kein staatliches Rentensystem, sondern viele haben hier sogenannte 401ks. Das sind aktienbasierte Pläne, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzahlen. Das ist die Rente von sehr, sehr vielen Menschen hier. Und diese 401ks, die haben eben in den letzten Tagen massiv an Wert verloren, 20% oder mehr. Und das ist was, was, glaube ich, auch bei Donald Trumps Anhänger für Missmut sorgen dürfte. Weil es gibt hier viele, die uns im Wahlkampf gesagt haben, unsere Rentenpläne, unsere 401ks, die waren toll unter Trump und unter Biden sind sie schlecht. Und die sicher nicht begeistert sind, wenn sie jetzt eben unter Trump 2.0 abstürzen.
Kerstin, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Nun sollen Trumps Zölle ja grundsätzlich so gut wie alle Waren treffen, die in die USA eingeführt werden. Die Basis, bekanntlich, liegt bei 10% Aufschlag. Und je nach Land oder Branche kommen dann unterschiedliche Sätze noch oben drauf. In Deutschland treffe das vor allem die Autoindustrie. Aber auch eine weitere für die deutsche Exportwirtschaft unheimlich wichtige, weil auch sehr spezialisierte Branche, und zwar die der Medizinartikel und Produkte. Welche Sorgen sich Unternehmen da machen, berichtet Fabian Siegel.
Im Untergang ist der Titel dieses Gemäldes. Düstere Industrieapokalypse und irgendwie makaber. Denn es ist Teil einer Ausstellung, die gerade aufgebaut wird in der werkseigenen Galerie des Temperiergeräteherstellers Lauder im baden-württembergischen Lauder-Königshofen. Eine Halle weiter in der Produktion sind sie zwar noch nicht in Untergangsstimmung, trotzdem, die US-Zölle treffen das Unternehmen hart. Denn Lauder produziert in Deutschland, in den USA und seit einigen Jahren auch in China und schickt dafür Teile von einem Standort zum anderen.
Insofern sind wir auch als mittelständisches Unternehmen mit 600 Mitarbeitern voll von diesen weltwirtschaftlichen Verflechtungen betroffen, weil wir zudem an jedem Standort für die ganze Welt produzieren. Unsere Produkte aus den USA gehen auch wieder nach China. Wir haben Komponenten aus China, die wir in den USA verbauen.
Weil die Geräte, die Lauder herstellt, Stoffe aufs Zehntel Grad exakt kühlen oder heizen können, ist der Hauptkunde die Pharmaindustrie. Für die sind die USA wichtigster Handelspartner nach der EU. Fast ein Viertel aller deutschen Pharmaexporte gingen 2023 in die USA. Noch gelten die Zölle nur für Medizintechnik wie Prothesen oder eben Kühlgeräte und nicht für Medikamente selbst. Die Arzneimittelhersteller fürchten jedoch, dass das noch kommen könnte.
Das Worst-Case-Szenario ist, dass die Pharmaimporte in die Vereinigten Staaten auch betroffen sind von Zöllen. Das würde einerseits die Preise natürlich erhöhen, die nicht automatisch durchberechnet werden können. Und das ist natürlich sehr schlecht, gerade auch für uns in Deutschland mit der starken, hiesigen Pharmaindustrie.
Die Pharmazulieferer wie Lauder spüren die Auswirkungen schon jetzt. Zu den bisherigen 4,5% sollen jetzt weitere 20 Prozentpunkte hinzukommen. Für Exporte vom Werk in China in die USA wären es mit den zusätzlichen Zöllen am Ende sogar 59%. In der Logistikabteilung sorgt das für Kopfzerbrechen, vor allem wegen der Verträge, die schon vor der Zollankündigung abgeschlossen wurden.
Wenn Sie das gut gemacht haben, haben Sie irgendwelche Klauseln drin, um zumindest diese Zollthematik abzumildern für das eigene Unternehmen, das heißt zu teilen mit dem Kunden. Oder man kann und muss dann an der Stelle wieder in die Verhandlungen, in die Preisverhandlungen mit dem Kunden gehen, was natürlich dazu führen kann, dass man den Auftrag verliert an der Stelle. Ja.
Künftig will Lauda bei allen neuen Verträgen einen Teil der Zollkosten auf die Kunden umlegen. Es sei aber noch völlig offen, ob die das widerstandslos mitmachen oder das Ganze doch noch existenziell wird für die Firma.
Der Handelskonflikt mit den USA und welche Konsequenzen Europa daraus ziehen sollte. Dazu jetzt die Meinung der ARD-Studioleiterin in Brüssel, Tine Hassel vom Westdeutschen Rundfunk.
Bei Handelskriegen wird die meiste Munition dafür verwendet, sich selbst ins Knie zu schießen, sagt der renommierte US-Wirtschaftswissenschaftler Paul Krugman. Schade, dass Trump nicht auf ihn hört. Wir Europäer sollten ihn ernst nehmen. Klar, wenn sich der US-Präsident wie ein destruktiver Rüpel benimmt und mit seiner Zollkeule nicht nur unfaire Handelspraktiken beseitigen will, sondern die gesamte Globalisierung gleich mit, dann kann man ihn nicht gewähren lassen. Doch die Antwort muss strategisch sein. Während die eine Hand ausgestreckt bleibt, falls Trump doch verhandeln will, muss die andere die eigenen Folterwerkzeuge zeigen und davon hat die EU mehr, als sie sich selbst zutraut. Erstens, die Zeit spielt nicht für, sondern gegen Trump. Während sich die Europäer noch abstimmen, setzt das Chaos an den Märkten den selbsternannten Dealmaker schon massiv unter Druck. Zweitens, anders als beim Thema Sicherheit sind die Europäer beim Handel besser aufgestellt und durch die langen Brexit-Verhandlungen auch kampferprobt. Hier hat die Kommission das Sagen und es gilt nicht das Diktat der Einstimmigkeit. Drittens, warum sollte nur Trump die Agenda bestimmen? Die EU könnte den Konflikt auf Dienstleistungen ausweiten. Da ist die Bilanz umgekehrt. Oder sie könnte das Geschäft der großen digitalen Plattformen einschränken, indem sie Google, Apple, Meta und Co. strenger reglementiert oder ihre Werbeeinnahmen höher besteuert. Schon jetzt werden die Tech-Bosse, eigentlich Klaköre des Präsidenten, spürbar nervös. Und viertens, auch mit brutalsten Zöllen lässt sich die Zeit nicht zurückdrehen. Auf Trumps Anti-Globalisierungskurs sollten die Europäer deshalb mit mehr Freihandelsabkommen reagieren. Trump hat ein irres, ein destruktives Spiel begonnen. Diesmal aber könnten die Europäer das bessere Blatt auf der Hand haben, wenn sie es klug spielen.
Die Meinung von Tina Hassel. Das Wetter wird wärmer, so langsam startet die Volks- und Straßenfestsaison hierzulande, doch möglicherweise bei vielen nicht ganz unbeschwert, weil im Hinterkopf Erinnerungen an Anschläge wie auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt etwa mitschwingen. Doch solche Attentate verunsichern nicht nur die Besucher, für die Veranstalter ist die erhöhte Sicherheitsanforderung eine erhöhte Herausforderung, allein schon wegen der deutlich steigenden Kosten. Die Folgen? So manches Fest ist bereits abgesagt. Sebastian Jakob.
Tim Julian Schmidt ist enttäuscht. Einmal im Jahr haben er und seine Kollegen hier Spenden für ihren Touren- und Sportverein gesammelt, am Straßenrand Kuchen an Radfahrer und Skater verkauft. Doch dieses Jahr wurde die Veranstaltung abgesagt, aus Sicherheitsgründen. Die Sorge, ein Auto könnte in die Menschenmenge gesteuert werden, zu groß.
Es war ein Schock. Ja, wir sind sehr, sehr traurig. Der ganze Verein, nicht nur der Vorstand, es war immer eine schöne Veranstaltung gewesen hier. Und wir konnten uns hier schön präsentieren, haben unsere Mitglieder kennengelernt.
Ein Traditionsevent. Seit etwa 25 Jahren wird die Bundesstraße 54 im hessischen Taunus einen Sonntag lang für Autos gesperrt. Dieses Mal nicht. Die Behörden verlangen von den Veranstaltern, dass auf der 40 Kilometer langen Strecke alle Zufahrten versperrt werden. Fast 70.
Wir haben hier eine Zufahrtsstraße, die K700. Die sieht sehr klein und unscheinbar aus auf den ersten Blick. Müsste allerdings mit zertifizierten Sperren dicht gemacht werden. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Das ist auch sehr, sehr aufwendig. Wir haben hier aber jetzt zum Beispiel auch noch Auslaufflächen, wir haben Rasenflächen, etwas, wo man zum Beispiel mit einem LKW immer noch locker drüber fahren könnte. Also das als gesamten Bereich zu sperren, das ist so aufwendig und so kostenintensiv, das kriegt niemand hin.
Letztlich verantwortlich für das Sicherheitskonzept bleiben die Veranstalter. In diesem Fall Kreis, Städte und Gemeinden. Deren Kassen sind aber leer. Das Land Hessen verspricht zumindest künftig finanzielle Unterstützung. Problematisch ist aber auch, es gibt keine genauen Regeln, wie eine Veranstaltung gesichert werden muss. Nur polizeiliche Empfehlungen.
Die Polizei berät die Veranstalter. Klare Vorgaben sind schwierig, weil man muss sich jede Veranstaltung individuell anschauen.
Die Last liegt bei den Menschen vor Ort. Das spürt auch Winzerin Charlotte Freiberger-Rabold. 30.000 Menschen strömen am 1. Mai jährlich an die hessische Bergstraße zur Weinlagenwanderung. Auch die drohte jetzt abgesagt zu werden. Aber die Winzer haben mit viel Eigeninitiative einen Ausweg gefunden. Sie stellen eigene Traktoren an Kreuzungen quer, bekommen Straßensperren vom Kreis gestellt und Sicherheitspersonal von lokalen Unternehmen geliehen.
Ich glaube, es gehört auch einfach eine Portion Mut dazu, zu sagen, okay, wir machen das jetzt. Wir haben alles, was in unserer Macht steht, getan, um das möglich zu machen.
Tim Julian Schmidt und seine Vereinsfreunde haben jetzt den Dorfplatz angemietet. Hier soll ein kleineres Fest stattfinden, das leichter gesichert werden kann. Künftig wünscht er sich auch für die traditionelle Radtour mehr Mut, auch wenn ein Restrisiko bleibt. Sonst würden ja die Bösen gewinnen, sagt er.
Und weitere Nachrichten des Tages, Thorsten, jetzt mit dir.
Nach Drohschreiben mit rechtsradikalen Äußerungen ist für etwa 18.000 Schülerinnen und Schüler in Duisburg die Schule zum Wochenstart geschlossen geblieben. Die zuständige Bezirksregierung hatte als Vorsichtsmaßnahme entschieden, an 17 Schulen heute den Präsenzunterricht ausfallen zu lassen. Morgen werde der Unterricht aber wieder vor Ort stattfinden, teilte die Schulaufsichtsbehörde mit. Der Zollstreit überschattet auch die Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD. Die Parteispitzen unterbrachen heute zwischenzeitlich die Gespräche für ein Krisentreffen beim geschäftsführenden Bundeskanzler Scholz. Die Koalitionsverhandlungen sollen auch morgen weitergehen. Die Turbulenzen in der Weltwirtschaft und an den Börsen sorgen bei Union und SPD für einen größeren Druck, sich zu einigen. US-Präsident Trump hat direkte Gespräche mit dem Iran über das Atomprogramm des Landes angekündigt. Das sagte er am Rande des Treffens mit dem israelischen Premierminister Netanyahu im Weißen Haus. Die Gespräche würden am Samstag beginnen. Teheran dürfe nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangen, sagte Trump in Washington. Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben erneut mehrere Menschen getötet worden, darunter ein Journalist. Durch den Beschuss in der Nacht fingen mehrere Zelte vor einem Krankenhaus in Khan Yunis Feuer. Sie waren von örtlichen Journalisten als mobiles Büro genutzt worden. Die israelische Armee erklärte, der Angriff habe einem Mitglied der Terrororganisation Hamas gegolten. Blumen und stilles Gedenken in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Vor fast genau 80 Jahren, am 11. April 1945, wurde das Konzentrationslager in Thüringen von US-Truppen befreit. Gemeinsam mit dem 100 Jahre alten KZ-Überlebenden Albrecht Weinberg wurde daran heute erinnert. Etwa 60.000 Häftlinge mussten hier in den letzten Kriegsjahren Raketen und Rüstungsgüter in unterirdischen Stollen produzieren. Tausende starben dabei. Wer in dieser Woche Auto fährt, muss mit vielen Geschwindigkeitskontrollen rechnen. In weiten Teilen Deutschlands hat die sogenannte Blitzerwoche begonnen. Vor allem rund um Kindergärten, Schulen und an unübersichtlichen Stellen gibt es mehr Kontrollen. Damit will die Polizei für verantwortungsvolles Fahren sensibilisieren. Zu schnelles Fahren verursacht rund ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle. Links und rechts fehlt einiges, aber der Mittelteil ist jetzt freigelegt. Es ist etwa ein Drittel des Wandgemäldes Lebensfreude von Gerhard Richter. Hier im Deutschen Hygienemuseum in Dresden. Der inzwischen weltbekannte Künstler hatte es 1956 zum Abschluss seines Studiums gemalt. 1979 wurde es übertüncht, weil dem Bild, so hieß es von offizieller Seite, keine künstlerische Bedeutung beizumessen sei.
Was hier Spuren jahrzehntelanger Witterung aufweist, sollte im Zweiten Weltkrieg Hindernis sein für die alliierten Truppen an der Westgrenze des Deutschen Reichs. Der Westwall, verbaut mit Millionen von Tonnen an Zement, Eisen, Kies und Sand. Teils wie hier als Panzersperren, aber auch zahlreiche Bunker, von denen bis heute noch Hunderte existieren. Begehbare Geschichte also. Der Westwall erstreckte sich von Kleve in Nordrhein-Westfalen bis hier runter an die Schweizer Grenze. Auf 630 Kilometern sollte er Schutz vor Angriffen bieten. Große Teile dieses Bollwerks wurden nach dem Krieg zerstört. Auf einem der erhaltenen Abschnitte aber, und zwar im Saarland, hat Simone Blass Schülerinnen und Schüler begleitet, die Geschichte wieder lebendig werden lassen. Mittendrin in Orscholz.
Seltsame Betonblöcke umgeben von Feldern im Nordwesten des Saarlandes, ein paar Kilometer von der französischen Grenze entfernt.
Das sieht ja alles super schön aus und wenn man das so sieht, das sieht ja ein bisschen aus wie so ein Kunstwerk.
Doch Anastasia und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler wissen inzwischen, das vermeintliche Kunstwerk war eine Panzersperre. Vor 80 Jahren starben hier an der sogenannten Höckerlinie 2400 Soldaten, vor allem US-Amerikaner und Deutsche.
Meine Patentante wohnt hier in der Nähe und da waren auch schon mehrere Sachen passiert. Und das ist schon krass, wenn man drüber nachdenkt, dass ich da esse und auch da schlafe und halt mich da sehr wohl fühle. Und dann macht mich das schon sehr traurig und dann muss man auch froh sein für das, was man hat und halt auch dankbar sein.
Die Elftklässler der Gemeinschaftsschule Orscholz wollten mehr erfahren über die Zeit des Zweiten Weltkrieges im Saarland. Gemeinsam mit ihrem Lehrer Andreas Müller starteten sie das Projekt Schüler inszenieren Geschichte. Sie suchten Zeitzeugen, zeichneten Videointerviews auf.
Wir haben die Geschichten dieser Leute im Prinzip eingefangen für die Ewigkeit. Und so, dass man halt auch für spätere Generationen nachvollziehen kann, was dieser Ort eigentlich für eine Geschichte hat.
Die kann man jetzt am Höckerlinienweg entlang der ehemaligen Front per QR-Code abrufen. Zeitzeugen schildern ihre Kindheitserlebnisse direkt nach dem Krieg.
Die Amerikaner oder die Luxemburger, die hatten ja im Überfluss an die gelebt. Wenn die Schuhsohlen ein bisschen durchgelaufen waren, weggeschmissen, und da war mir froh, da hatte ich vielleicht Schuhgröße von 35 und das war da 45. Das waren die einzigen Schuhe, die wir hatten für den Winter.
So Haus ausgebrannt, innen drin alles kaputt. So was, da war kein Haus mehr gerade.
Die haben das hier alles wirklich miterlebt. Und das so von erster Hand so zu erfahren, das war schon sehr wertvoll, finde ich.
Von der Höckerlinie geht es für die Schülerinnen und Schüler ein paar Kilometer weiter nach Pelsins. Dort besichtigen sie einen Bunker. Auch Besitzer Sebastian Kirch hat sich schon in seiner Schulzeit vor 30 Jahren mit dem Westwall beschäftigt. Während andere sich ein Motorrad zulegten, kaufte er diesen Bunker, erzählt er, um das Kriegsgeschehen am Westwall vor dem Vergessen zu bewahren.
Ich habe auch mit Zeitzeugen gesprochen und zum Teil belasten diese Erlebnisbericht, die man erzählt bekommt, weil man teilnimmt als Zuhörer an dem Leid.
Bei den Jugendlichen hat sich durch diese Geschichten auch ihre Sicht auf die Kriegsgeneration gewandelt.
Weil ich so gemerkt habe, okay, es sind nicht einfach nur ältere Leute, sondern Leute auch mit einer Geschichte, die weiter zu erzählen ist.
Sebastian Kirch zeigt ihnen den Bunker, schildert das Leben dort. Ein paar Quadratmeter ohne Privatsphäre, während draußen Bomben fallen, Menschen sterben. Nur eine kleine Luke als Verbindung zur Außenwelt.
Man sieht ehrlich nicht viel draußen. Es ist schon sehr einengend, ja.
Das ist ja auf jeden Fall schwer vorstellbar, dass hier 14 Menschen auf einmal hier drin gewesen sein sollen, drin gewohnt, drin geschlafen haben und quasi nichts von der Außenwelt mitbekommen haben.
Der Besuch des Westwall-Bunkers bestärkt die Schülerinnen und Schüler auch darin, ihr Wissen weiterzugeben.
Dass die Menschen auch realisieren, durch unsere Arbeit, ja auch, die wir gemacht haben, dass es wichtig ist, Geschichte zu bewahren.
Die ganzen Schrecken, die man jetzt auch mitbekommen hat, was da alles passiert ist, da will man ja natürlich auf jeden Fall verhindern, dass sowas in Zukunft nochmal passiert.
Alle hoffen, dass das gelingt und dass sie durch ihr Zeitzeugenprojekt auch selbst etwas dazu beitragen können.
Anmut und Präzision sind vonnöten. Genauso wie Disziplin, Ausdauer und Kraft. Wer sich kunstvoll auf dünnen Kufen übers Eis bewegen will, der benötigt all das. Doch manches davon schwindet mit der Zeit. Nicht umsonst starten große Karrieren im Eiskunstlauf schon früh, in jungen Jahren. Wer trotzdem, auch im fortgeschrittenen Alter, aber den Kufentraum leben möchte, für den gibt es jedes Jahr in Oberstdorf eine Hobby-Weltmeisterschaft. Und genau daran nehmen die Protagonisten des Films Ice Aged teil. Die Dokumentation will zeigen, dass Alter eine Einstellungssache ist und es nie zu spät ist, den Schritt zu wagen, selbst auf den glattesten Oberflächen. Daniel Ronell.
Pirouetten im Disney-Kostüm vor den Augen der Punktrichterin. Einmal im Jahr findet in Oberstdorf im Allgäu die WM im Hobby-Eiskunstlauf statt. Doch diese Kür endet eher enttäuschend. Sechs Frauen und Männer begleitet der Dokumentarfilm Ice Aged auf ihrem Weg zur Meisterschaft. Sie alle leben jetzt den Traum ihrer Jugend, auch Roland. 70 Jahre und immer noch bereit fürs Risiko.
Die Landung war ja gefährlich.
Meine Eltern sind nie zum Eislaufen gekommen. Die haben es finanziert. Aber so eine Eislaufmutti, die einen dann von der Bande aus angefeuert hat und gesagt, du musst das jetzt machen und sonst, das gab's bei mir nicht.
Das war immer klar, es wird keine Sportdoku, es wird auch keine rüstige Rentnerinnenkomödie. Genau das Gegenteil bitte. Wir wollen von erwachsenen Menschen erzählen, auf Augenhöhe. Die werden nicht auf einmal niedlich und putzig, nur weil sie über 60 sind. Die tragen ja ihr Leben aufs Eis. Und aus diesem Leben wollte ich erzählen.
Für Filmemacherin Alexandra Sell gehört dazu auch die Geschichte von Elena. Aufgewachsen in der Sowjetunion, in eisiger Atmosphäre.
In Moskau brauchen sie keine Straßenköter wie dich, sagte die Mutter.
Erst mit 41 wagte sich Elena so richtig aufs Eis. Lange schon lebt sie in Deutschland und erinnert sich mit Schaudern an die frühen Jahre, in denen ihre Mutter ihre Leidenschaft unterdrückte.
Als Kind habe ich versucht, sehr viele Sachen zu nähen. Sie hat alles verbrannt, weil sie dachte oder hat Meinung hatte, dass das alles Blödsinn und ich muss seriöse Sache machen und nicht Blödsinn.
Wenn sie auf dem Eis sind, dann sind sie im Hier und Jetzt. Und sie haben das geschafft, dass ich hinter der Kamera, das ist ja auch sehr körperlich, vor allem in meinem hohen Alter, dass ich auch glücklich war dabei und bin. Und ich glaube, das ist das Einzige, wie man irgendwie überleben kann in dieser Welt.
Eines macht der berührende Dokumentarfilm Ice Aged, der eine BR-Koproduktion ist, deutlich. Es ist nie zu spät. Und davon kann einen auch das Alter nicht abbringen, mag das Leben noch so viel Glatteis bereithalten.
Ab Donnerstag in den Kinos. Und weniger von Eis, aber dafür von viel Sonne, erzählt uns jetzt Sven Flöger.
Ja, das tut er. Er erzählt wiederum von viel Sonne. Und klar, man darf sich natürlich über viel Sonne auch jetzt im beginnenden Frühling freuen. Aber wie wir schon seit Tagen immer wieder thematisieren, es fehlt dringend der Regen für die blühenden und ergrünenden Pflanzen. Und deswegen gucken wir auf das Thema gleich drauf. Zunächst mit Hilfe der Isobahnkarte. Da ist das große Hoch über der nördlichen Nordsee und es sorgt praktisch für die große Trockenheit, britische Inseln, Frankreich und Benelux und eben auch bei uns. Wir lassen mal einen Film laufen mit den Niederschlägen, die bis Samstag früh, unten rechts sehen Sie die Uhrzeit, zu erwarten sind in Europa und ein bisschen darüber hinaus. Und Sie sehen Deutschland ein bisschen eben als Kernpunkt in der Mitte, bis Ende der Woche praktisch keinen Niederschlag zu erwarten. Wenn wir aber dann diesen Blick mal weiten bis Dienstag, zack, dann sehen Sie, da könnten dann ab Sonntag möglicherweise die ersten Tropfen fallen und dann wird ein bisschen was korrigiert an der bisher viel zu trockenen Welt. Da halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden, blicken jetzt aber zunächst mal in eine Nacht hinein, die in der Osthälfte ein paar Wolken hat und Sie haben gerade ein paar Regenspritzer gesehen, das ist am Erzgebirge, Zittauer Gebirge, Elbsandsteingebirge, da kann es auch morgen früh noch mal ein bisschen Sprühregen geben bis zum Fichtelgebirge. Sonst gilt für morgen in der Osthälfte häufiger Wolken als nach Westen, wo es dann meistens wieder richtig sonnig ist und die Temperaturen in den Frühstunden im Westen am Rhein, am Wasser Nord- und Ostsee sowie unter den Wolken im Ostsee-Umfeld, hätte ich fast gesagt, im Osten Deutschlands, da sind wir bei 3 bis 5 Grad, aber sonst gibt es noch mal Frostwerte. Also Pflanzen, die es nicht vertragen, wenn sie irgend können, reinholen. Morgen Nachmittag im Südwesten und Westen 15 bis 18 Grad, nach Osten 9 bis 14 und der Ausblick zeigt einen ganz ähnlichen Mittwoch, also da kann man sich den morgigen merken, da weiß man auch den Mittwoch, Donnerstag etwas mehr Wolken. Dafür im Südwesten, aber dann wieder, Ingo, bis 20 Grad.
Sven, vielen Dank für diese sonnigen, wenn auch trockenen Aussichten.
Gerne.
Soweit die Tagesthemen für heute.
Hier im Ersten geht's weiter mit einer Weltspiegel-Dokumentation über das größte Gefängnis Boliviens.
Wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.